Deutschlandfunk Kultur.
Herr Grünewald, Daniel Barenboim ist 1992 zum Ehrenmitglied der Berliner Philharmoniker ernannt worden. Heute nimmt er diese Funktion parallel zu Seiji Ozawa und Zubin Mehta, seinen Dirigentenkollegen, ein. Und 2019 wurde ihm die Ehre zuteil, als einziger Dirigent Ehrendirigent der Berliner Philharmoniker zu werden. Welche Bedeutung hat Daniel Barenboim für das Orchester?
Ich würde mal anders anfangen. Ich weiß nicht, welche Bedeutung der Ehrendirigent hat, aber wenn es nur einen gibt, und so sieht's ja aus, dann muss das schon eine besondere Ehre sein. Daniel Barenboim hat für die Philharmoniker, und die Philharmoniker haben für Daniel Barenboim, eine herausragende Bedeutung. Und wenn man jetzt die Jahre anschaut, sind ja fast 60 Jahre. Ich glaube, im zivilen Leben spricht man da bei Ehepaaren von einer diamantenen Hochzeit. Dann ist das eine lange Zeit. Ich würde sie überschreiben mit einer Liebesbeziehung, die auch kleine Unebenheiten hat, aber nie elementar gestört gewesen ist. Also wichtige Bedeutung. Barenboim ist als junger Mann zu den Philharmonikern gekommen und jetzt dirigiert er über 80-jährig das Orchester. Das ist eine lange Zeit mit unregelmäßigen Auftritten auch, was die Jahre angeht. Und ich denke, beide Seiten wissen, was sie aneinander haben. Das ist das Entscheidende und können sich im Konzertsaal, auch wenn es mal kleine Unsicherheiten oder gar Unebenheiten geben mag, können sie sich aufeinander verlassen.
Das Erstaunliche ist ja, dass die Berliner Philharmoniker trotzdem, trotz dieser Nähe und trotz dieser langen Beziehung Barenboim nie zu ihrem Chefdirigenten gewählt haben. 1999, als die Nachfolge von Claudio Abbado anstand, gab es ja viele Spekulationen, dass Daniel Barenboim eventuell Chefdirigent werden würde. Es wurde dann Sir Simon Rattle, und Daniel Barenboim hat ja seine ganze Größe darin gezeigt, dass er trotzdem immer mit den Philharmonikern, sogar auch unter der Leitung von Simon Rattle, seinem ja doch wahrscheinlichen Konkurrenten, musiziert hat und auch Simon Rattle an die Staatsoper geholt hat. Welche Form der Beziehung haben Sie denn die Philharmoniker zu Barenboim eingenommen? Ist das dann eher eine informelle Beziehung?
Ja, vielleicht könnte man sagen, informelle Chefdirigentenschaft wäre falsch, aber sowas wie, im Englischen hat man ja diesen Principal Guest Conductor, aber ist ja mehr als ein Guest Conductor. Barenboim ist so oft eingesprungen und er hat so entscheidende Konzerte dirigiert, auf die wir sicherlich noch zu sprechen kommen. Es verwundert ein wenig, dass es nicht geworden ist, aber vielleicht hat auch auf Seiten der Philharmoniker, ich kann da nur spekulieren, denn die Wahlen sind ja immer wie ein Konklave, die Papstwahl. Vielleicht hat auch eine Rolle gespielt, dass er schon eine dann schon bedeutende Rolle hatte hier in Berlin als der Chef der Staatsoper unter den Linden und natürlich als der Chef der Staatskapelle Berlin. Beides geht nicht. Das hatten wir nur bei jemand, der an beiden Institutionen tätig war, nämlich Wilhelm Furtwängler. Der war ja an beiden Häusern gleichzeitig in verantwortungsvoller Position tätig. Also ich glaube, er ist sowas wie ein ganz enger, super zuverlässiger Freund, der es auch nicht übel nimmt, dass man ihn damals nicht gewählt hat. Es ist überliefert, ich bin nicht dabei gewesen. Barenboim hat, nachdem die Wahl anders verlaufen ist, er war wohl auch enttäuscht, aber er hat die Größe bewiesen, dazu kurz ein paar Worte zu sagen. Und dann hat er weiter dirigiert. Es gab ja Ereignisse, der Kollege Lorin Marcel, der sichtlich verschnupft war und der dann mit dem fadenscheinigen, vermeintlich großmütigen Vorschlag kam, er gibt alle seine Dirigate bei den Philharmonikern nach dieser Wahl zurück, damit sie mehr Zeit haben, um mit ihrem neuen Chefdirigenten zu proben. Also das war schon sehr durchsichtig.
Ja, das hat Daniel Barenboim nicht nötig gehabt. Und er ist ja auch jemand, der ein sehr enges Netzwerk gespannt hat, das immer auch die Philharmoniker in anderen Zusammenhängen präsentierte, sei es in kammermusikalischen, sei es in diversen Zusammenarbeiten in der Staatsoper unter den Linden. Claudio Abbado hat in der Staatsoper dirigiert, der damalige Philharmonikerchef, später Simon Rattle. Jetzt hat Daniel Barenboim unter der Leitung des heutigen philharmonischen Chefdirigenten Kirill Petrenko ja auch als Klaviersolist gewirkt. Das ist ja auch ein sicherlich besonderer Moment in der Geschichte gewesen. Herr Grünewald, Sie sind den Berliner Philharmonikern viele, viele Jahre verbunden gewesen, unter anderem als Pressesprecher und Dramaturg. Und Sie waren immer unser Ansprechpartner für alle philharmonischen Traditionsfragen. Sie kennen natürlich auch Herrn Barenboim schon lang und haben ihn auch beispielsweise einmal für eine Konzertpause hier im damals noch Deutschland Radio Kultur interviewt. Das war 2005. Sie haben Daniel Barenboim gefragt, ob er sich noch an sein Debüt erinnern könne. Das Debüt fand 1964 statt. Zunächst einmal als Pianist. Er spielte unter der Leitung eines Dirigenten, den er damals auch noch nicht persönlich kannte oder erst bei dieser Gelegenheit kennengelernt hat, Pierre Boulez. Auf dem Programm stand das erste Klavierkonzert von Béla Bartók, und auf ihre Frage, ob er sich denn noch daran erinnern könne, antwortete Daniel Barenboim:
Und wie, weil das erste Klavierkonzert von Bartók ist heute nicht ein Repertoirestück. Damals war es nicht einmal eine Rarität, es war total unbekannt. Ich glaube, die Philharmoniker hatten es seit 1926, haben sie mit Furtwängler und Bartók gespielt, hatte nicht gespielt. Ich hatte das Stück nie gespielt. Boulez hatte das Stück noch nie dirigiert zuvor. Vielleicht ging es deswegen gar nicht so schlecht, weil keiner von uns eine Ahnung hatte, wie schwer es ist. Ja. Aber es war schon ein Abenteuer, waren nicht genug Proben. Aber wir haben es irgendwie durchgesetzt, und ich bin sehr sehnsüchtig nach diesem Tag natürlich, weil es war der Beginn einer sehr glücklichen Beziehung, zwei glückliche Beziehungen. Die eine zu Pierre Boulez, der mein Freund geblieben ist bis zum heutigen Tag, und zu den Philharmonikern auch.
Ja, das war Daniel Barenboim 2005, Herr Grünewald, ein guter Geschichtenerzähler ist er auf jeden Fall. Das beginnt ja schon mit einer etwas abenteuerlichen Anekdote, ein so schweres Stück, dass man vielleicht auch ein bisschen mit Glück dann doch gut spielt, und das noch mit den Berliner Philharmonikern zusammen, bei denen man ja doch annimmt, dass alles immer sehr gut vorbereitet sein sollte. Das war vielleicht eine Spontanität, die man dann dem reiferen Daniel Barenboim nicht mehr zutrauen würde, und sicherlich auch nicht Pierre Boulez.
Aber ich kann mich auch erinnern, dass mir Pierre Boulez mal verraten hat, das war für ihn auch eine ziemliche Novität, da zu dirigieren. Also er war damals dirigentisch noch nicht so erfahren, in einem größeren Repertoire, sicherlich bei eigenen oder vielleicht modernen Werken.
Genau, und Daniel Barenboim, zu der Zeit eben noch ein junger Pianist, er ist ja Jahrgang 1942, das heißt, er war 22 Jahre alt bei diesem Debüt. Auch für einen Solisten ist das ja noch ein recht geringes Alter, wenn man an philharmonische Debüts denkt. Aber bereits 5 Jahre später hat Daniel Barenboim dann auch schon als Dirigent bei den Berliner Philharmonikern debütiert, im zarten Alter von 27 Jahren. Das war 1969 oder sogar 26, es war vor seinem Geburtstag, hat Barenboim die 95. Sinfonie von Haydn dirigiert, das 4. Klavierkonzert von Beethoven mit Clifford Curzon, einem damals berühmten Pianisten als Solist, und der 4. Sinfonie von Robert Schumann. Und auch das hat Barenboim ja damals zu einer Erinnerung veranlasst, die sie ihm entlockt haben.
Ah, wunderbar. Ich habe mit Clifford Curzon oft musiziert, mehrmals in Berlin, auch in Gedenkkonzert für Barbirolli, als er leider gestorben ist im Jahr drauf. Und er war so ein großer Musiker und spielte mit so viel Klangfantasie, hatte so eine ungeheure Luminosität im Klang. Es waren wirklich wie Glocken und Perlen gleichzeitig. Diesen Klang habe ich seitdem nicht mehr gehört auf dem Klavier.
Daniel Barenboim über Clifford Curzon 2005 im Interview mit unserem Studiogast Helge Grünewald. Glauben Sie denn, Herr Grünewald, dass sich Barenboim da eigentlich als Dirigent oder als Pianist äußert, jetzt wie er die Klaviertechnik von Curzon beschreibt? Das ist ja vielleicht auch die Besonderheit Barenboims, dass er in mehreren Rollen mit den Philharmonikern aktiv ist. Also welche Rolle nimmt er ein, wenn er als Dirigent dort steht? Ist er da ein dirigierender Pianist?
Ich glaube, das kann man nicht sagen. Er hat unglaublich viel über Klang nachgedacht, über Klang auch im Orchestralen. Und er betont ja auch immer wieder, das ist auch in Gesprächen nachzulesen, dass Dirigenten, die nicht selbst ein Instrument beherrschen, dass denen was fehlt. Also weil ihnen die physische Beziehung zum Klang und zur Klangausbreitung fehlt. Und ich glaube, da ist er ganz dirigentisch. Er hat die Schriften von Wagner gelesen, das hat er auch immer wieder in Gesprächen betont, was Wagner über das Dirigieren schreibt. Ich weiß, Barenboim hat vor geraumer Zeit mal die Chopin-Klavierkonzerte bei den Philharmonikern gespielt. Und damals hat er nun nicht das Wagnis unternommen, vom Klavier aus zu dirigieren, sondern sein damaliger Assistent an der Staatsoper, Escher Fisch, der jetzt selbst ein auch bekannter Dirigent ist, der hat dirigiert. Und ich muss sagen, Barenboim hat sich, ich war glaube ich bei der Generalprobe, der hat sich so oft eingemischt. Ich habe als Laie, in Anführungszeichen. Ich habe den Escher Fisch bewundert, dass er noch dirigieren konnte. Barenboim guckte immer rüber, sprang halb rüber, machte Korrekturen und sagte nicht so. Also im Grunde genommen hätte man sagen müssen, und ich glaube, das hat auch jemand im Orchester dann gesagt, also Daniel, Herr Fisch ist jetzt der Dirigent für heute Abend und bitte konzentrieren Sie sich aufs Klavier. Ich glaube, da kann er trennen, und es ist aber doch deutlich, er ist vom Klavier und von den klanglichen Möglichkeiten und von den Ausdrucksmöglichkeiten des Klaviers zum Orchester gekommen. Er hat ja auch viele Erfahrungen beim English Chamber Orchestra gesammelt, also bei einem kleineren Orchester in England. Und auch in der frühen Zeit habe ich ihn mal interviewt in London. Da war auch noch nicht so ganz klar, ob er sich so sehr dem Dirigieren widmen wollte. Und er hat ja mit den Philharmonikern dann oft diese Doppelfunktion gehabt. Also denken Sie nur an die Mozart-Klavierkonzerte, die er vom Flügel aus dirigierte. Und das kann man aber auch nur so gut, wenn man diese außerordentliche Vertrautheit hat und auch kammermusikalisch ähnlich denkt. Und das sind ja doch sehr schöne Aufnahmen geworden.
Versuchen wir jetzt mal, einige Momente der gemeinsamen Geschichte Barenboims und der Philharmoniker vor Augen zu halten. Ich könnte mir vorstellen, wenn man Musikfreunde in Berlin fragt, die das Musikleben viele Jahre mitverfolgt haben, und sie nach dem einen Barenboim-Moment befragt, würden wahrscheinlich viele sagen, das war dieses Konzert am 12. November 1989, das sogenannte Mauerkonzert, bei dem Daniel Barenboim bei freiem Eintritt für DDR-Bürger musiziert hat. Das war ja auch ein besonderer Moment in der Geschichte des Orchesters.
Genau, das war ein ganz besonderer Moment, und das bringt einen auch dazu, Barenboim zu sehen als einen Brückenbauer und als einen sehr politisch denkenden Mensch. Da kam eine Idee, ich weiß nicht mehr genau, wo die war, der Intendant Barenboim, ich war auch beteiligt, und dann konnte man aus dem Repertoire heraus, was gerade gemacht wurde, konnte man sagen, wir können ein Sonderkonzert geben, und das konnte auch nur kurzfristig bekannt gegeben werden, und es gab eine sehr gute Maßnahme, dass sich jetzt nicht wieder die musikbeflissenen Westberliner da reinschlichen. Die DDR-Bürger mussten ihren Ausweis vorzeigen. Das war die sozusagen die Eintrittskarte, die eigentliche. Und man hat auch ein paar Feuer- oder katastrophenpolizeiliche Vorschriften nicht ganz so streng gehandhabt. Es wurde dann ein sehr gutes Konzert. Es ist ja auch fürs Fernsehen aufgenommen worden. Es ist auch erschienen als CD. Und es war zwischen Barenboim und dem Orchester war eine außerordentliche produktive Spannung, aber auch mit dem Publikum. Also es waren Szenen, die auch Hartgesottene wirklich zur Rührung brachten. Und Barenboim hatte den richtigen Moment getroffen. Er hatte hinterher 3, 4, 5 Sätze gesagt, und die haben genau getroffen. Also er war in den Herzen der Musikfreunde und Freundinnen. Und von daher ist es eigentlich auch eine schöne Konsequenz, dass er dann der Chef der doch bedeutendsten musikalischen Institution der damaligen DDR und des heutigen Deutschlands, also der Bundesrepublik in ihrer vollen Größe, dass er das geworden ist.
Was ja auch indirekt zumindest mit den Berliner Philharmonikern zusammenhängt, weil ja für ein Konzert, für eine Produktion der Philharmoniker der Staatsopernchor hinzugezogen wurde. Also Daniel Barenboim, sicherlich ein Mensch, der die Fähigkeiten hat, zur rechten Zeit das rechte Wort zu finden und das auch sehr konzise zu finden, aber eben auch der das Glück hatte, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein.
Das muss man sagen, ja. Und das war auch in einem sehr umfassenden Sinne der Fall bei der Israel-Tournee seinerzeit. Die war ja dann 1990 schon. Es war die erste Israel-Tournee der Philharmoniker. Es gab vorher schon Versuche, das Orchester nach Israel zu bringen und auch einzuladen. Das scheiterte bekanntermaßen daran, dass die Berliner Philharmoniker einen Chefdirigenten hatten, nämlich Herbert von Karajan, der eine NS-Vergangenheit hatte. Er war kein Funktionär, aber er war zweifaches Parteimitglied gewesen. Er hat sich auch, glaube ich, nie so deutlich davon distanziert, und das hätte die israelische Seite nicht akzeptiert. Und in Barenboim hatte man ja jetzt gleich ein Multitalent. Man hatte einen Dirigenten und einen Pianisten, der eine Weltgeltung hatte. Man hatte das super Orchester. Und man hatte jemand, der auch Jude ist und Israeli, ein Weltbürger aber im Wesentlichen. Das ist das Entscheidende. Ein Weltbürger, der immer gesagt hat, alle Nationen, Glaubensrichtungen und, wie soll ich sagen, Auffassung müssen irgendwie miteinander kommunizieren. Und von daher war das eine außerordentlich bewegende Reise nach Israel, die, das bringt uns auch wieder auf den Aspekt Tradition, die auch zeigt, wie sehr in Israel so eine Tradition europäischer Kultur, europäischer Musik und auch deutscher Kultur nachwirkt.
Das ist ja etwas, das Barenboim auch in dem Gespräch mit Ihnen damals erwähnt hat. Vielleicht können wir diese Stelle noch einmal kurz hören.
Wissen Sie, die Geschichte des Judentums in Deutschland oder die Beziehung zwischen Deutschen und Juden darf auf keinen Fall beschränkt sein auf die Nazizeit. Das war eine grausame, schreckliche Zeit und etwas, das man eigentlich nicht zum Ausdruck bringen kann. Trotzdem darf man nicht vergessen, welche Rolle die Juden in Deutschland gespielt haben und welche Rolle Deutschland in der Geschichte der Juden gespielt hat, von beiden Seiten. Und ich war sehr glücklich bei dem ersten Besuch des Israel Philharmonic Orchester in Deutschland 1970 mitspielen zu dürfen, hier in der Philharmonie in Berlin. Und deswegen war es für mich natürlich auch eine besondere Freude und Ehre, muss ich sagen, die Philharmoniker bei ihrem ersten Besuch in Israel zu dirigieren. Und es war, ich glaube, es blieb eine unvergessliche Erinnerung für viele Mitglieder. Also es hat uns alle sehr, sehr bewegt.
Barenboim hat dann auch mal bei der Pressekonferenz in Israel gesagt, das Konzept deutscher Musik und deutscher Kultur sei so missbraucht und beschmutzt worden durch Gräueltaten, die in Deutschland geschahen, und nur eine Institution von der Qualität und dem Charakter des Berliner Philharmonischen Orchesters könne dieses Konzept wieder sozusagen reinigen. Das fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Also, dass er sagt, im Grunde genommen, ihr habt auch eine, nicht nur eine moralische Verpflichtung, sondern ihr habt auch eine Kraft, eine moralische und eine künstlerische Kraft, das, man kann ja nicht sagen, in Ordnung zu bringen, aber dem entgegenzuwirken.
Wir haben uns jetzt ein bisschen mit der politischen Seite der Tätigkeit von Daniel Barenboim beschäftigt. Man könnte noch sehr viele andere Dinge dazu sagen, die hier jetzt keinen Platz haben. Zum Beispiel das West-Eastern Divan Orchestra und viele andere Aktivitäten, die Daniel Barenboim auch nach wie vor im Nahostkonflikt unternimmt. Aber wir wollen noch ein wenig über die Tradition der Berliner Philharmoniker sprechen, deren ja nicht unbedeutender Teil Barenboim inzwischen selbst ist, in 6 Jahrzehnten geworden. Welche Rolle spielt denn überhaupt bei einem Orchester wie den Philharmonikern, das man ja auch umgangssprachlich durchaus als Traditionsorchester bezeichnet? Welche Rolle spielen denn überhaupt solche langfristigen Beziehungen zu Musikern, zu Persönlichkeiten wie Daniel Barenboim oder auch Martha Argerich?
Wenn ich ein bisschen allgemeiner anfangen darf, Tradition, das meint bei den Philharmonikern ja im Grunde genommen 3 Dinge. Das meint musikalisch, organisatorisch und Stellenbesetzung, also Charakter. Und ich glaube, dass die Philharmoniker ganz stark sind im letzten Punkt, nämlich wie sie sich neue Mitglieder gewinnen. Da folgen sie genau der Tradition. Es war immer schon so, dass die Musiker entscheiden oder entscheidend vorschlagen, wer wird neuer Musiker und dann abstimmen und halten so ihren Qualitätsstandard und bleiben bei dieser auch sehr professionellen Arbeit. Das zweite ist das Organisatorische, dass sie selbst in schwierigen politischen Zeiten, selbst noch in der Nazizeit, als es ein sogenanntes Reichsorchester war, also vom Reich übernommen wurde, dass sie sich da einerseits, Anführungszeichen, kaufen ließen, aber andererseits doch gewisse Rechte behielten. Und später waren sie dann ja eine relativ eigenständige Insel innerhalb des öffentlichen Dienstes. Sie waren ja mal eine sogenannte Behörde in Berlin, bevor es dann eine Stiftung wurde. Und das Dritte, das eigentlich vielleicht für uns Interessante, ist das Musikalische. Ich glaube schon, dass jemand, der wie Barenboim so oft mit den Philharmonikern zusammengearbeitet hat, dass er einen ganz entscheidenden Einfluss hat darauf, wie das Orchester dann an so einem Abend klingt. Er hat ja auch oft eine andere Orchesteraufstellung. Das sind, glaube ich, Dinge, er probiert auch Dinge aus. Und er wählt Programme, glaube ich, in denen er immer wieder zeigt, dass auch Werke, die sehr bekannt sind, wenn er sie macht, und es gibt ja manchmal so wunderbare Abende, ich habe mal eine Brahms erste gehört, die war phänomenal. Also das hat einen großen Einfluss und dass er am Klang, er arbeitet am Klang.
Er ist in diesem Punkt ja auch legitimiert, weil er wahrscheinlich der einzige heute noch aktive Musiker ist, der noch von Wilhelm Furtwängler geprägt wurde, dem langjährigen legendären Chefdirigenten der Berliner Philharmoniker. Gleichzeitig ist Barenboim natürlich längst in einem Alter, das weit über dem Alter aller aktiven philharmonischen Orchestermusikerinnen und Musiker ist. Sagt denen das denn überhaupt noch etwas, wenn einer da steht und sagt, naja, aber von Furtwängler und von Schilly-Bidark und von Karajan habe ich dies und das gelernt?
Ja, ich habe meine Zweifel. Also ich denke mal, es gibt einige. Also wenn ich mal mit Philharmonikern oder Philharmonikerinnen spreche und die Rede kommt auf Furtwängler, dann bleibt da nicht viel. Barenboim verkörpert das. Und wir wissen ja, dass er 1954 als Teenie sozusagen Wilhelm Furtwängler in Salzburg vorgestellt wurde, dass er sehr angetan war. Furtwängler war auch sehr angetan und dass er Furtwängler auf eine Art verehrt. Er hat sehr kluge Dinge über Furtwängler geschrieben, auch über etwas, das würde ich auch als Motto über Barenboims künstlerische Arbeit setzen. Er nahm sich diese ungeheure Freiheit. Furtwängler war im Grunde genommen ein unberechenbarer Dirigent. Sie wussten nie am Abend, das kann man immer wieder auch lesen, was kommt jetzt bei dieser Interpretation raus. Das hing auch vom Publikum ab. Ich denke auch Aufnahmen aus dem Krieg. Die atmen etwas, was nicht der normalen Konzertsaalatmosphäre entspricht. Furtwängler hat Barenboim durch die schiere physische Präsenz und durch den Ruf und das, was Barenboim dann auch gehört hat an Klangbeispielen, hat ihn stark beeinflusst. Und er ist der Brückenbauer zur heutigen Generation der Philharmoniker. Und wenn da was bleibt, finde ich das toll.
Brücken bauen heißt ja auch Traditionen pflegen und zwar nicht die Asche anbeten, sondern das Feuer weitergeben, wie man so landläufig sagt in diesen Fällen. Und Daniel Barenboim hat sich ja auch die musikalische Erziehung in verschiedensten Aspekten immer angelegen sein lassen, bis hin zur Gründung eines Musikkindergartens in Berlin im Jahr 2005. Das Thema Erziehung spielt ja in dem Gespräch, das Sie, Herr Grünewald, mit Barenboim geführt haben, auch eine große Rolle. Es kam immer wieder zur Sprache und an einer Stelle hat er das Thema Tradition mit Erziehung verknüpft. Das ist ein Ausschnitt, den ich gerne hier in diesem Gespräch noch einmal anspielen würde.
Wir müssen wirklich was tun für die musikalische Erziehung und sozusagen nicht nur, um mehr Musiker zu zeugen, sondern wirklich Musik als Erziehung oder Erziehung durch Musik. Ich glaube, diese Verbindung, wissen Sie, solange die Musik etwas Natürliches war, auch wenn es war für eine viel kleinere Zahl von Menschen, heute ist die für alle available, dann kann man die Sachen lassen. Aber wenn man sich mehr und mehr entfernt von einem großen Teil der Musik, die wir heute im Konzert hören. Ich meine, ich erinnere mich, als ich als Kind zum ersten Mal nach Europa kam, 1952, dann habe ich noch in Salzburg Menschen getroffen, die Brahms gekannt haben. Der ist ja 97 gestorben, das war nicht so schwer. Aber jetzt, wenn man Brahms sagt, so ein junger Mensch heute natürlich, das ist von dem Mittelalter. Und um mehr man sich entfernt von einer Zivilisation, umso mehr muss man bewusst forschen und verstehen, was da war. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe jetzt.
Wenn man diese Worte einmal auf sich wirken lässt, Herr Grünewald, das ist schon unglaublich. Wir haben heute die zweite Sinfonie von Johannes Brahms auf dem Programm mit einem Dirigenten, der noch Menschen kannte, die den 1897 gestorbenen Brahms noch persönlich kannten. Also wir werden sicherlich eine Brahms-Interpretation erleben, die aus einer ganz besonderen Sphäre kommt.
Das denke ich auch. Das ist schon unglaublich, also eigentlich unwirklich, wenn man das überlegt, dass jemand einen anderen Musikanten, der Johannes Brahms persönlich erlebt hat. Und wir sprachen ja über Furtwängler. Barenboim hat Furtwängler kaum erlebt, aber er hat den neudeutsch gesprochen Spirit, ich sag doch lieber den Geist aufgenommen und ohne ihn zu imitieren, das ist ja nicht, sondern hat auch gesagt, Furtwängler war ein großer Einzelgänger. Ich weiß jetzt nicht, ob Barenboim das für sich unterschreiben würde, aber Furtwängler ist nie so richtig einzuordnen gewesen. Die einen dann sagen zu tiefgründig, die anderen sagen zu wenig an technischem interessiert, also an klangtechnischem. Das ist ja nicht der Fall. Also interessant ist, dass von den Äußerungen, die ich von Barenboim kenne, nirgendwo überliefert ist, was er denn sozusagen von dem Traditionsbegründer, dem ersten Meister der Philharmoniker, nämlich Hans von Bülow, mitgenommen hat. Immerhin hat Daniel Barenboim ja auch die Hans-von-Bülow-Medaille, die das Orchester in den 70er Jahren, glaube ich, zum ersten Mal vergeben hat, an Musiker, aber auch Nichtmusiker, die sich um das Orchester verdient gemacht haben, hat er den nie in Gesprächen erwähnt. Das muss nicht heißen, dass er ihn nicht vielleicht auch irgendwo behandelt hat. Und ich bin bei den Recherchen darauf gestoßen, dass es diese Bülow-Medaille, obwohl die doch eigentlich ein Symbol ist und eine große Wichtigkeit hat, offenbar nicht mehr vergeben wird. Und gelinde gesagt, seit 15 Jahren, man möge mich korrigieren, aber alles, was ich historisch weiß, zeigt das nicht. Das finde ich schon merkwürdig. Ein anderer beruft sich ja auch auf Hans von Bülow, nämlich der jetzige Chefdirigent Kirill Petrenko, und das hat sicherlich nicht nur damit zu tun, dass der Ort Meiningen, an dem Petrenko früher tätig war, dass das eben auch der Ort war, wo Brahms eine bedeutende Rolle gespielt hat.